Der M3 war in puncto Steifigkeit ungeheuer. Der Motor war unglaublich gut. Motorgetriebe, Hinterachsabstimmung war gut, Hinterachsführung. Also das Auto hat viele, viele auch echt gute Details gehabt.
Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid beim zweiten Teil dieser Folge über den BMW M3 E30 mit meinem wunderbaren Gast Marc Hessel, dem Mann, der als einer der allerersten Rennfahrer den BMW M3 in der damaligen DTM bewegen durfte und das auch äußerst erfolgreich getan hat. Und Marc Hessel und ich sprechen heute unter anderem über die ganz besonderen Qualitäten des BMW M3 an sich, aber auch natürlich über die großen Stärken und vielleicht auch kleinen Schwächen des Renn-M3 und über die wichtigsten Unterschiede zum Straßenauto, genauso wie über die Unterschiede vom M3 zum kleineren Bruder BMW 320 IS. Und dann sprechen wir heute auch über ein Auto, das man in dieser Folge vielleicht am allerwenigsten erwartet, über den Konkurrenten, nämlich den Mercedes 190 der Baureihe W201, denn den fuhr Marc Hessel im Folgejahr 1988 in der DTM. Und wir erfahren natürlich, wie dieser Seitenwechsel überhaupt zustande kam und vor allem, welches Auto das bessere war, Mercedes oder BMW. Lauter richtig spannende Themen also heute hier mit Marc Hessel und dem BMW M3. Bleibt dran, nach dem Intro geht es los. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Wie waren Sie denn überhaupt, wie nah waren Sie als Fahrer dran an BMW? Hatten Sie das Zugspeed-Team da immer so dazwischen oder war da auch mal ein Paul Rosche an der Rennstrecke?
Na, mit Paul Rosche habe ich leider zu der Zeit wenig zu tun gehabt. Nur ein, zweimal irgendwo Kontakt gehabt. Ich habe mich oft mit Wolfgang Peter Flohr getroffen, dem damaligen Motorsportchef. Das waren dann so Treffen, wie dass ich nach Zeltweg gefahren bin zur Tourenwagen-Europameisterschaft, wo ich ja kein Cockpit hatte, sondern ich fuhr nur die deutsche Meisterschaft, oder nur in Anführungsstrichen, und bin dort dann in Zeltweg Judenburg mit Flor eine Stunde im Wald spazieren gegangen, um Themen zu platzieren, Meinungen abzufragen und um Hilfe zu bitten und Unterstützung und natürlich war da auch eine große Rivalität, auch mit meinem Freund Erik. Bekannterweise waren wir gute Freunde in der Formel-V-Zeit. Auch noch über die ganze BMW-Saison, dass er dann Meister wurde, das war natürlich ein bisschen belastend für die Freundschaft, aber wir haben das wieder hingekriegt. Wir freuen uns immer, wenn wir uns heute sehen und haben ja auch in den vergangenen 3-4 Jahren öfters mal im historischen Motorsport wieder das Cockpit geteilt, auch mit viel Freude. Und ansonsten haben wir schon auch Support aus München direkt gehabt. Also es war Werner Frohwein beispielsweise als Ingenieur mit am Auto und es kam auch eine ganze Abordnung von Schnitzer mal hier und da zum Gucken und es hat letzten Endes war in Salzburg auch der Albert Biermann Renningenieur bei mir, der ja maßgeblich die Rennautoentwicklung, ich meine, der Hammerschläger hatte ja das Konzept gemacht und hat das also genial zusammengebracht, dieses ganze Thema. Und Albert Biermann war als junger Ingenieur bei der M GmbH und hat daraus das DTM oder das Gruppe A Auto gemacht. Und da war schon sehr viel Kontakt und Austausch miteinander.
Was war der M3 für ein Auto in Ihren Augen? Ich meine, das war ja wirklich brandneu, quasi die Ablösung für den 635 CSI, der bis dahin viel Tourenwagen gefahren ist.
Was hat den Unterschied gemacht zu dem
bisschen dickeren 6er BMW?
Ja, dieser dicke 6er BMW. Also ich habe ja im historischen Sport und auch für die BMW Klassik öfters mal einen fahren dürfen. Das ist schon ein Kampfschwein vor dem Herrn mit unglaublichen Lenkkräften und auch ein behäbiges, großes Auto, was, glaube ich, in erster Linie in seinen letzten Jahren bei Schnitzer vor allen Dingen durch die Zuverlässigkeit geglänzt hat. Der M3 war einfach eine ganze Generation weiter. Ja. Das Auto war vom Handling her fantastisch. Das Auto hatte einen fantastischen Motor aus der Weiterentwicklung vom M12-7, von dem Formel-2-Motor. Effektiv, schnell, auch dann mit bleifrei und was wir da alles für Einschränkungen gekriegt haben, trotzdem adaptierbar. Es war eine fantastische Motorenabteilung bei BMW dahinter mit sehr, sehr viel Erfahrung. Ich meine, ich habe den Vergleich ja dann im Folgejahr gehabt, wie der Mercedes-Benz-Konzern mit dem Thema umgegangen ist. Und dass die Stärke vom M3 war, dass es einfach ein fantastisches Gesamtpaket war, was zunächst auch keine Schwächen hatte. Das ist erst eigentlich so im Verlauf der drauf folgenden Jahre passiert. Also einerseits natürlich durch den Ford Cosmos, der zwar Schwächen im Fahrwerk, aber dafür schiere Geradeauspower hatte, ein Wahnsinnsdrehmoment. Ich glaube, die Australier haben diese Autos, munkelt man, bis um die 800 PS gefahren, ohne Restriktor. Also ja, 2 Liter Turbo. Ne? Ich meine, in der Formel-1-Zeit hat man aus 1500 Kubik 1200 PS rausgebracht.
Im Prinzip aus dem gleichen Motor, ja.
Ja. Und was dann eben halt später, auch leider dann, sehr, sehr leider, erst nach meiner AMG-Zeit Stück für Stück kam, waren eben die Mercedes, die aus anfänglich sehr, sehr großen Schwierigkeiten es geschafft haben, ein wirklich fantastisches Gruppe A oder später DTM-Auto zu bauen. Man muss ja sehen, das DTM-Reglement hat sich ja dann immer mehr von der Gruppe A abgespalten. Mhm. Und vor allen Dingen auch eine bessere Aero hatte als der E30.
Beim Thema Aero denkt man natürlich sofort an den großen Flügel am Heck. Wie wichtig war denn der Einfluss der Aerodynamik in der Zeit?
Ja, weniger im Sinne von Downforce. Ich meine, wenn man Glück hatte, hatte man weniger Auftrieb. Aber was natürlich ein Riesenthema war der Luftwiderstand. Mhm. Und ein Auto mit einem besseren CW-Wert war einfach in höheren Geschwindigkeitsbereichen überlegen. Und wenn man am Schluss mit diesen hochdrehenden 2,5 Literchen um jeden PS gerungen hat, da hat einfach Mercedes am Schluss mit dem aerodynamisch günstigeren 190er Vorteile gehabt.
Sie haben ja gerade schon gesagt, das war eigentlich das Gesamtpaket, also keine Schwächen zu haben. Gab es denn trotzdem technische Lösungen, in denen der M3 wirklich seiner Zeit voraus war?
Ja, definitiv. Also der M3 war in puncto Steifigkeit ungeheuer. Habe ich letztens, ich war vor 3 Wochen mit dem Albert Biermann noch Mittagessen, hat er mir erzählt, wie der Flügel, der Überrollbügel, also der Käfig entwickelt wurde und wie es zu diesen Streben auch im Fußraum kam. Also das Auto war unglaublich steif, hat Randstein gekonnt, was das immer wieder beim Dämpfer, den wir damals hatten, der das bei Weitem nicht so weggebügelt hat. Heute, wenn man sieht, wie die über die Randsteine holzen, wir hätten abgehoben und wären nie wieder gelandet. Ne? Also deswegen, die Dämpfer waren einfach nicht so weit. Deswegen es musste halt auch viel über die Steifigkeit an der Fahrgastzelle weggepuffert werden. Der Motor war unglaublich gut, Motorgetriebe, Hinterachsabstimmung war gut, Hinterachsführung. Also das Auto hat viele, viele auch echt gute Details gehabt, die ihn auch brutal vom 325, wo ja die Ursprungsidee, oder vom E30, wo die Ursprungsidee herkam, differenziert hat. Das war also schon, dass wir ein ganz, ganz anderes Auto damit gehabt haben.
Das Moto-Ikonen-Factsheet.
BMW M3. Das klingt heute schon fast nach einem Klassiker. Aber im Februar 1986, da war der M3 ganz neu auf dem Markt. Und diese Sportversion der Baureihe E30, entwickelt von der BMW Motorsport GmbH, war nicht einfach ein Dreier-BMW mit potenterer Motorisierung, sondern diente ganz konsequent der Homologation für den Renneinsatz im Tourenwagensport der Gruppe A. 5000 M3 mussten mindestens bis Februar 1987 gebaut werden. Und BMW machte da keine halben Sachen. Praktisch die gesamte Außenhaut unterschied sich vom gewöhnlichen Dreier-Dreitürer. Im Werk München wurden die Karosserien des M3 weitgehend von Hand gebaut, mit einer aerodynamischeren, flacher geneigten Heckscheibe, für die ein eigener Karosserieaufsatz als Scheibenrahmen aus Blech installiert wurde, den man im Werk gerne auch als Brille bezeichnete. Die Kotflügel, natürlich auch aus Blech, waren stark ausgestellt, um bis zu 10 Zoll breiten Rennreifen genug Platz zu bieten. Dazu kam ein deutlich aerodynamischerer, höherer Heckdeckel aus Kunststoff, außerdem der große Heckflügel und ein markanter Frontspoiler für weniger Auftrieb. 0,33 betrug der CW-Wert des M3. Das Leergewicht lag bei 1200 Kilogramm, Länge 4,35 Meter, Breite 1,68 Meter, Höhe 1,37 Meter, Radstand 2,57 Meter. Die Endmontage des M3 erfolgte dann übrigens gemeinsam mit den anderen Versionen des E30. Jeder einzelne M3 bekam anschließend eine 30 bis 40 Kilometer lange Einfahrkontrolle. Der Motor der Baureihe S14 aus dem BMW Sondermotorenbau, zunächst ein 2,3 Liter Vierzylinder mit vier Ventilen pro Zylinder, der war auf den allerersten Blick ein Rückschritt, denn schließlich lief der normale Dreier auch mit 2,5 Liter Sechszylindern vom Band. Aber der S14 war natürlich nicht irgendein Motor, er basierte in den Grundzügen auf dem M10 genannten Vierzylinder von Alexander von Falkenhausen, dem Vorgänger von Paul Rosche. Und dieser M10, der hatte nicht nur die neue Klasse und die 02er-Reihe angetrieben, sondern der lief später als M12-13 Turbomotor, sogar in der Formel 1 mit bis zu 1400 PS. Der S14 hatte also bewährte Vorfahren. Und als kompakter Vierzylinder brachte er im M3 nicht nur Gewichtsvorteile mit, bei hohen Drehzahlen hatte er auch deutliche Vorteile gegenüber einem Sechszylinder durch seine kürzere Kurbelwelle mit ihren geringeren Drehschwingungen. Der S14 des M3 hatte wie die alten M10 einen Zylinderabstand von 100 mm, wurde als S14 aber mit einem Vierventil-Zylinderkopf kombiniert, der im Prinzip vom M88 stammte, dem Sechszylinder aus dem BMW M1. Praktischerweise hatte auch der ein Zylinderabstand von 100 mm. Die zwei oben liegenden Nockenwellen wurden über eine Duplexkette angetrieben. Jeder Zylinder bekam ein eigenes Saugrohr und eine eigene Drosselklappe. Und mit 2,3 Litern Hubraum entwickelte der Serien S14 daraus dann zunächst 195 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment. Mit 2,5 Litern Hubraum im limitierten M3 Sport Evolution am Ende dann bis zu 238 PS bei 7000 Umdrehungen. Im Rennsport sogar bis zu 360 PS. Für Länder mit hoher Hubraumbesteuerung ab 2 Litern, wie Portugal zum Beispiel oder Italien, entstand zusätzlich eine Motorversion mit nur 1990 Kubikzentimetern, die dann dank etwas höherer Verdichtung trotzdem 192 PS entwickelte und im BMW 320 IS auf den Markt kam. Ab 1986 gab es den M3 dann mit 200 PS und 240 Newtonmetern. Genau diese Version war es dann auch, die Automotoren Sport gegen den Porsche 944 S testete. Mit seinem Neupreis von 58.850 Mark kostete der M3 damals genau 100 Mark weniger als der Porsche. Und auch bei den Fahrleistungen lagen beide fast gleich auf. In 7,8 Sekunden auf 100
beschleunigte der katalysatorlose M3 um genau eine Zehntelsekunde schneller als der 944 mit Cut im Test. Und er lief mit 237 km/h ein kleines bisschen schneller als der 944, der nur 231 km/h schaffte, aber im Test als wesentlich komfortabler beurteilt wurde. Ab Juni 1989 veränderte BMW dann die Ventilsteuerung und die Einspritzung. Dadurch legte der M3-Motor etwas zu, er leistete jetzt 215 PS mit Cut. Auch wenn die Automotoren Sport im Test gleich meckerte, dass von dieser Mehrleistung nicht viel zu spüren war. Der Preis stieg trotzdem auf 64.000 Mark. Elektrische Fensterheber kosteten dann nochmal 950 Mark extra, eine Lederausstattung 2.220 Mark, Metalliclack 950 Mark und für den das brauchte ein elektrisches Schiebedach 1.670 Mark. Bei seiner Markteinführung wurde der M3 übrigens nur mit festem Dach angeboten, ab Mai 1988 dann aber auch als Cabrio, das allerdings durch die Karosserieversteifung 160 Kilo mehr auf die Waage brachte und in der Beschleunigung auf 100 dann eine halbe Sekunde hinterherhinkte. Für alle, denen ein stinknormaler BMW M3 noch nicht besonders genug war, für die gab es einige Sondermodelle. Los ging es mit dem M3 mit Evolutionsmotor und 5 PS mehr, den es nur ohne Cut gab und der auf 505 Stück limitiert war, gebaut zwischen Februar und Mai 1987. Weiter ging es dann mit dem M3 Europameister von Oktober bis November 1988, nur in Macao-Blau mit grauer Lederausstattung und elektrischen Fensterhebern, limitiert auf 148 Stück, allerdings mit serienmäßigen 195 PS. Jedes dieser Autos bekam eine Plakette mit der Signatur von Roberto Ravaglia, der im M3er die Tourenwagen-Weltmeisterschaft 1987 gewonnen hatte und dann auch die DTM 1989 gewann. Potenter war da dann der M3 Evolution, der von April bis Oktober 1988 in 500 Exemplaren gebaut wurde. 220 PS ohne Cut waren eine deutliche Steigerung. Dazu kamen Gewichtserleichterungen bei der Karosse und der Verglasung. Erhältlich in den Farben Misano Rot, Nogaro Silber und Macao Blau. Von April bis Juli 1989 wurde außerdem der M3 Cecotto gebaut. Eine Hommage an Johnny Cecotto, einem ursprünglichen Motorradweltmeister aus Venezuela, der auch 18 Mal in der Formel 1 angetreten war, unter anderem auch als Teamkollege von Ayrton Senna. 1989 gewann er die italienische Tourenwagenmeisterschaft in Italien, natürlich auf einem BMW M3. BMW widmete ihm also die M3 Cecotto-Version mit 215 PS und spezieller Cecotto-Plakette, limitiert auf 505 Stück. 25 Stück als nummeriertes Sondermodell Ravaglia mit der Signatur von Roberto Ravaglia. Außerdem gab es speziell für die Schweiz einen M3 Cecotto mit 211 PS, der auf 50 Stück limitiert war. Ja, und schließlich kam dann noch Ende 89 bis Anfang 90 der M3 Sport Evolution mit 238 PS aus 2,5 Litern Hubraum. Limitiert auf 600 Stück gab es ihn nur in den Farben Brillantrot und Glanzschwarz mit diversen Extras wie Schalensitzen, verstellbarem Frontspoiler und Heckflügel, einer 10 mm Tieferlegung an der Vorderachse und Rauleder an Lenkrad, Schalthebel und Handbremshebel. Das Auto hatte dann auch diverse Gewichtserleichterungen, so wogen zum Beispiel ein vorderer Kotflügel rund 250 Gramm weniger, der Heckflügel 2300 Gramm weniger und der Endschalldämpfer 400 Gramm weniger als in der Serie. Wer dann doch nicht auf einen Sechszylinder im BMW M3 verzichten wollte, der musste dann schon bei Alpina anklopfen und bekam da den B6 3,5S, der auf dem BMW M3 basierte, aber einen 3,5 Liter Sechszylinder mit 254 PS mitbrachte. Den B6 3,5S
gab es nur 62 Mal. Wie schon gesagt, 5000 Exemplare des M3 hätten aus Homologationsgründen gebaut werden müssen. Insgesamt wurden dann allerdings mit allen Sondermodellen und Rennfahrzeugen 17.970 Autos gefertigt. Die 786 Cabrios sind da auch mit drin enthalten. Die Motorsport-Erfolge des BMW M3 E30 waren, da erzähle ich euch nichts Neues, absolut außergewöhnlich, schon allein in der DTM. Denn der M3 stellte unter anderem das Meisterfahrzeug in den Jahren 1987 und 89. Und der M3 ist bis heute noch bei vielen Klassikrennen das Mittel der Wahl, wenn man erfolgreich unterwegs sein will. Die Preise für den M3 sind inzwischen weggedriftet, wie ein M3 im zweiten Gang in einer Landstraßenkurve. Manche Sondermodelle sind sogar exorbitant teuer. Wirklich gute Exemplare vom M3 Evolution liegen teilweise jenseits von 300.000 Euro. Damit ihr so viel Geld nicht ausgeben müsst, um dem S14 Vierzylinder zu lauschen, hier mal eine kurze Hörprobe.
Traue mich das gar nicht zu fragen, wo war denn der M3 nicht so gut? Also, außer Aerodynamik höre ich jetzt schon so durch, war nicht so richtig top.
Aber Aerodynamik dann in den späteren Jahren, ja, das war definitiv ein Thema. Im Laufe der Jahre, ich meine, ich habe jetzt nur den M3 im 87er Stand gefahren, aber so ab 90, 91, die Autos kenne ich jetzt von der BMW Classic hauptsächlich, sind die Motoren natürlich dann auch schon sehr empfindlich gewesen und da wurde das Ganze auch empfindlich teuer. Und da ist dann der 2,3 respektive 2,5 Liter dann auch wirklich am Limit gewesen. Und da hat sich dann auch nicht mehr verbergen lassen, dass letztlich das Ganze mal ursprünglich aus einem 2 Liter Vierzylinder entstanden ist.
Gab es denn dann Strecken, wo der M3 sich besonders zu Hause gefühlt hat?
Wo das Auto besonders gut ging? Ja, natürlich. Also ich meine, unheimlich gern gefahren bin ich auf der Nordschleife mit dem Auto. Da war das Auto sensationell. Aber auch auf kleineren, winkligeren Strecken, Beispiel wie der Zolder oder dem ein oder anderen Flughafenkurs. Nürburgring war eine Mischung aus beiden. Da hat man natürlich auf der einen Seite die lange Gerade gehabt. Auf der anderen Seite lebt man am Nürburgring auch sehr, sehr stark von der Bremse. Das hat das wieder kompensiert. Es gibt jetzt wenig so Punkte, wo man sagt, da wäre er völlig aus dem Fenster gefallen. Wie gesagt, Salzburg war schwierig, Avus war schwierig für uns. Aber alles andere war echt gut. Gerne gefahren hätte ich ihn mal in Macau, aber da bin ich leider nur Formel 3 gefahren. Zwar auch fürs Watsons-Team, aber ich glaube, das wäre mit dem Auto auch noch eine echte Nummer gewesen.
Wie hat er sich denn so im Grenzbereich angefühlt? War der anspruchsvoll am Limit oder war man da sowieso immer am Limit? Und
Naja, gut, ich meine, am Limit bewegt man sich in einer DTM, wenn man vorne fährt, natürlich die ganze Zeit. Aber der M3 war an und für sich gut beherrschbar. Ich habe auch da später bei AMG ein sehr, sehr viel schwerer zu fahrendes Auto gehabt. Physisch und psychisch, aber vor allen Dingen physisch. Der M3 hatte überschaubare Lenkkräfte, auch wenn die leicht angewinkelte Lenkradposition nicht jedermanns Sache ist. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Bisschen Ferrari-artig, ne?
Ja, man hat halt immer sehr abgewinkelte Handgelenke im M3. Ja. Und, das ist ein bisschen anstrengend. Deswegen muss man relativ dicht davor sitzen, um dann auch zu jedem Punkt eben halt auch auf 12 Uhr am Lenkrad noch Kraft übertragen zu können. Von dem weg, also das Auto fuhr sich immer gut. Natürlich ist es in erster Linie ein Rundstreckenauto gewesen, aber der M3 hat ja erstaunlicherweise auch im Rallye-Sport gut funktioniert. Die haben ja damals die Tour de Corse gewonnen und Belgien und einige andere Sachen. Ich habe so ein Auto mal fahren dürfen. Das ist unglaublich. Ich meine, das ist dann gutmütig. Den wirfst du rückwärts in die Kurve rein, dann kommt vorwärts wieder raus. Also es ist sensationell. So ist ein Rundstreckenauto natürlich nicht. Das ist schon natürlich um einiges spitzer. Aber im Rahmen der Möglichkeiten war das ein sehr, sehr gut fahrbares Auto. Und das hat eben halt auch die Stärke ausgemacht.
Mussten Sie da Ihren Fahrstil anpassen? Oder sind Sie dann mit 21 eingestiegen und dann waren eher so im Mindset so, ich komme damit jetzt zurecht und adaptiere mich an das Auto?
Beides ein Stück weit. Also natürlich hat man ja schon vorher in irgendwelchen Autos gesessen und die irgendwie gefahren. Ich sag mal, wenn man als Profi unterwegs ist und viel im Auto ist, natürlich auch Fahrstil ein ganzes Stück weit adaptieren kann. Mhm. Solange es nicht solchen Extremen unterliegt wie Formel-1-Reglement letztes Jahr und dieses Jahr. Da gibt es natürlich Leute, die mögen mehr ein Ground-Effect-Auto und andere weniger. Das verstehe ich alles. Aber in dem Rahmen, in dem wir uns da bewegt haben, ist das absolut adaptierbar. Und ja, natürlich gar keine Frage, hat man sich da angepasst. Im Gegenteil, es war sogar immer, wenn man ein Auto kennengelernt hat, erstmal eine Challenge, verstehen zu lernen, wie das Auto überhaupt gefahren werden möchte.
Wie empfindlich war das Auto?
Das Auto war robust. Wir haben zwei Schwachstellen gehabt. Das eine war, dass die vor allen Dingen die Vorderräder, die Kotflügel, sehr massiv ausgefüllt haben. Das heißt, was ich eben gesagt habe, Feindberührung vorne auf die Ecke hat meistens mit einem Reifenplatten zur Folge gehabt. Mhm. Und das war natürlich ein Thema, was man wissen musste, wo man aufpassen musste. Und ein zweites Thema war, dass die allererste Generation der Motoren auf der Nordschleife im Trockensumpf schon mal gerne Luft geholt hat. Mhm. Und was dann kapitalen Motorschaden zur Folge hatte. Aber das ist konstruktiv sehr, sehr schnell abgestellt gewesen. Und danach war das dann durchaus ein Paket, was absolut standfest war.
Wenn Sie dann nach dem Rennen nach Hause gefahren sind in Ihrem Serien-M3, wie hat sich das angefühlt? Es war ja eigentlich das gleiche Auto, aber dann natürlich auch ein komplett anderes Auto.
Ja, das Interessante am Serien-M3 ist ja, ich meine, man tut das ja beides in eine Schublade gerne. Und das Rennauto, so ein rauer Geselle, das ja irgendwo doch auch ist oder war, so kultiviert war das Serienauto. Ja, schon fast weich von der Abstimmung, komfortabel, trotzdem wahnsinnig effizient. Hängt natürlich auch mit dem Fahrzeuggewicht zusammen. Wenn ich einen M von damals nehme, der 1150, 1200 Kilo im Serientrim hatte, der hat natürlich auf der Fahrwerksseite ganz andere Optionen gelassen als ein Auto, was heute, wenn wir den jetzigen M5 anschauen, sage und schreibe, das Doppelte auf die Waage bringt.
Ja.
Das bedingt natürlich auch die Agilität von dem Auto, weil der eben leichtfüßig, ohne in jedes Loch zu fallen, einlenken konnte. Und gleichermaßen war der dann dadurch natürlich auch mit 200 respektive später 230 PS auch in der Serie bei Weitem nicht untermotorisiert, sondern das Auto fuhr sich gut. Das Auto fuhr sich sehr sparsam. Man konnte ein M3-Straßenauto mit 7 Liter Sprit fahren.
Eigentlich Wahnsinn, ne?
Ja.
Ist richtig gut.
Und das Auto hatte Platz. Das war als Straßenauto ein Alleskönner. Das war einfach sensationell. Ich meine, wenn man heute an den M3 denkt, dann denkt man an die 1000 Siege, die der zusammengefahren hat. Aber das wird dem Ganzen gar nicht so gerecht, weil eigentlich war das Straßenauto fast noch der größere Wurf, auch aus heutiger Zeit. Weil wenn man sich in das Rennauto setzt, gut, in einem Rennauto kann man vieles kaschieren und vieles ist eben dann halt ein bisschen hart und scheppert und rappelt. Aber dieses Straßenauto war ein absolut großserien-langstreckentaugliches Auto, was mit bequemen Recaro-Sitzen und nicht zu hart und trotzdem aber ein Kurvenkünstler war. Und ich glaube, diese Kombination, die ist ein Stück weit ungeschlagen bis heute. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn man sich in so ein Auto reinsetzt und wenn man mal vergessen hat, dass ich vielleicht keine Zentralverriegelung, keinen elektrischen Fensterheber und vielleicht auch keine Klimaanlage habe. Nach 3 Tagen fühlt man sich nicht, dass man in einem alten Auto sitzt. Und da gibt es auch nichts mehr, was man vermisst. Das ist absolut als Daily Driver bis heute ein Auto, was man fahren kann. Und ich glaube, das zeigt diese Genialität von dem Gesamtkonzept, weil die AG-Autos wiederum, die hatten das nicht so ausgeprägt. Also ein 325i war in vielen Punkten natürlich genauso bequem und alles, aber war ein Säufer und hatte kein Drehmoment und das hatte der M3 alles nicht. Der hatte keine nennenswerte Schwäche.
Lustig, ne? Weil man sollte eigentlich denken, dass ein Downgrade ist vom 6-Zylinder zum 4-Zylinder, aber das ist eben nicht alles, ne?
Ja, bei weitem nicht. Also es war ein auch wenn man sich von dem einen Auto ins andere umgestiegen, der M3 war ein wesentlich erwachseneres Auto. Und das so überwältigend toll, dass im Serienauto zum Tragen gekommen ist, so gut war auch das Rennauto als fertiges Kit-Car. Was ja bedeutet hat, auch ein Privatier konnte dieses Auto kaufen. Die haben denselben Stand gehabt wie wir. Meist haben die oder oft oder gerne auch 3 PS mehr gehabt als wir im Werksteam, weil die Dinge gemacht haben, die vielleicht etwas gewagter waren.
Zum Beispiel?
Naja, ich sag mal, wenn wir bei der Kontrolle aufgeflogen wären, das hätte halt eine böse Schlagzeile gegeben. Ja. Und wenn ein Privatteam das gemacht hat, dann hat man das halt zur Kenntnis genommen. Die haben ihre Strafe hingenommen, gut war's. Die konnten da vielleicht dann die Limits etwas mehr ausloten, als wir das teilweise gemacht haben oder konnten oder durften. Aber nichtsdestotrotz war das ein Auto, was ein Privatier kaufen konnte und der damit gewinnen konnte, auch in der DTM. Und das hat es, glaube ich, in der Form nie wieder so richtig gegeben.
Die Meldungen sind ja auch explodiert, ne? Also ich meine, in den Folgejahren, wie viele M3s da am Start waren, das ist ja unglaublich.
Ja, und es hat vor allen Dingen natürlich, wenn man sich die weitere Geschichte der DTM anschaut, dann hat man ja oft gesagt, na ja, jetzt muss dieser gewinnen, jetzt muss jener gewinnen, auch da eben so mit dieser Bob, die dann da läuft. Und damals war das so, dass dadurch, dass auch Privatautos vorne gefahren sind, egal ob Groß, Mantai oder wer da alles unterwegs war, das hat dem Ganzen natürlich unheimlich viel Authentizität gegeben. Mhm. Weil der Zuschauer draußen, der viel begeisterter war als heute, der hat gesehen und begriffen, dass das echt ist, was da gespielt wird und gekämpft wird.
Wie hätte denn ein Serien-M3 abgeschnitten, wenn man den einfach in so ein DTM-Rennen reingeschmissen hätte?
Ja, kein Vergleich. Also es hat ja die Gruppe N-Autos gegeben, ja. Das ist ja seriennah, ja. Mit Slick und dann plus eben den Safety-Measures im Auto. Also ja, den wird man alle 3-4 Runden mal überrunden, ne? Also da ist schon ein Riesenstep dazwischen.
Wir sind ja immer noch 87.
Okay.
Ja? Da gab es in der DTM schon ein ziemlich illustres Starterfeld. Bernd Schneider war dabei, Klaus Ludwig, Manuel Reuter, Joachim Winkelhock, Frank Bieler, Ellen Lohr, Armin Hane. Auch lustigerweise ihr späterer Chef Hermann Thielke war dabei. Mhm. Andreas Bovensiepen, haben wir auch schon vorhin mal gehört, den Namen. Was war das für eine Stimmung im Fahrerlager? War das kollegial oder war da jeder für sich? Oder ist man da abends noch gemeinsam trinken gegangen?
Nein, das war schon ein Stück weit kollegial. Und ich sag mal, wir haben Gott sei Dank damals als Fahrer viel mehr Freiheiten gehabt als die Jungs heute. Zum einen war nicht in jeder Ecke eine Kamera, die auf alles draufgehalten hat.
Es gab keine Handykameras. Ne?
Zum anderen waren wir durch die Marketingabteilungen bei weitem nicht so domestiziert, wie der heutige Pilot das ist. Da wurde ja auch so mancher Schabernack getrieben, der zum Glück nur in Teilen überliefert ist. Und da gab es natürlich auch ein Miteinander. Nicht mit allen und auch nicht immer gleichbleibend, aber ich denke, man hat viel mehr soziale Kontakte zu anderen Fahrern gehabt, als das heute der Fall ist. Was eine tolle Sache war. Mhm. Mhm. Und was im Übrigen ja auch den Charme bis heute in eine DTM Classic oder Golden Era, wo wir unterwegs sind, dieses Jahr oder jetzt ja mit Sideways Motorsport, wo ich ein 96er SDW-Auto dieses Jahr fahren werde. Und da trete ich auch wieder an gegen Heger, Asch, Team, Vater und Sohn, von Asch auch Vater und Sohn im Übrigen und Klaus Ludwig und einige andere und will mal sagen, die Competition ist nicht weniger geworden und der Kampf gegeneinander ist mit dem Alter eher verbissener noch geworden. Aber auch da ist noch immer viel Raum oder genug Raum für den einen oder anderen Spaß zwischendurch.
Ja. Ja. Bevor wir ins Jahr 88 wechseln und da einen echt spannenden Wechsel besprechen müssen, muss ich noch mal so ein bisschen auf die BMW-Familie zu sprechen kommen. Sie sind ja jahrelang bei den Tourenwagen Classic den M3 gefahren, aber auch den 320 IS. Also im Prinzip die italienische Variante vom M3. Wie unterschiedlich sind die beiden Autos, wenn wir jetzt den 320 IS und den M3 nehmen?
Ja, also da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Es hat vom BMW 320 IS einen Entwicklungsauftrag gegeben von BMW Motorsport an die Firma ProDrive, die damals für die Rallye-Autos des E30 M3 zuständig waren, also Dave Richards. Und dieser Entwicklungsauftrag, das war 1988, der sollte überprüfen, ob der IS nicht vielleicht sogar dem M3 überlegen ist, weil der hatte von der Sportbehörde, von der FIA, ein wesentlich günstigeres Homologationsgewicht. Mhm. Und der M3 war damals ja eingestuft bei 1050 Kilo oder 1040, Entschuldigung. Und der 320 IS war bei 880, glaube ich, eingestuft.
Einfach durch den niedrigeren Hubraum? Oder?
Nein, beim selben Hubraum. Beides nach dem DTM-Reglement, dann mit 2,5 Liter. Es hat eben dann Versuchsautos gegeben, 2 Stück. Eins davon hatte ich jetzt das große Glück, eben 3 Jahre mal fahren zu dürfen. Das Interessante daran war, dass wir da mit dem Team auf der Fahrwerksseite komplette Neuentwicklung machen mussten, weil eben, ich meine, vom M3, vom DTM M3 ist alles überliefert. Da gibt es so viele Autos, die auch heute noch im Wettbewerb sind. Es gibt nicht viel, was man über das Auto nicht weiß. Von diesem ProDrive-Auto wusste man eben gar nichts. Und es ist nicht nur so, dass die Radaufhängung aufgrund schmalerer Spur ein anderes Übersetzungsverhältnis natürlich haben für Federdämpfer, Einlenken, Ackermann und so weiter, sondern dass das Team vom Dave Richards auch einen ganz anderen Käfig gebaut haben, als Matter das getan hat, der ja die Käfige für alle DTM-Autos gemacht hat. Mhm. Und diese ProDrive-Zelle ist wohl um einiges steifer aus dem Rallye-Sport, nochmal steifer. Und wir haben mit dem Auto an und für sich von der Abstimmung her alles komplett neu denken müssen und sind da am Schluss mit einem wesentlich weicheren Setup gefahren als ein vergleichbarer M3. Von innen fühlt sich das relativ gleich an. Ich habe dasselbe Cockpit. Ich sehe aus dem Cockpit auch nicht, ob die Spur jetzt 3 Zentimeter breiter ist oder nicht. Von der Performance fühlt sich's auch relativ gleich an. Was man dem IS anmerkt, der hat ja auf der Heckscheibe nicht die Brille sitzen und nicht die schräg stehende Heckscheibe mit dem Heckflügel. Der hat noch mal schlechtere Aerodynamik.
Mhm. Also macht das tatsächlich was aus?
Das macht was aus, ja, ja, natürlich. Das ist nicht nur im CW-Wert messbar, das ist dann auch auf der Stoppuhr messbar. Mhm. Und das Ganze hat man eben kompensiert über geringeres Gewicht, über diese Einstufung. Das Ganze ist ganz, ganz schnell gestoppt worden vom BMW Marketing oder vom Marketing der BMW M GmbH, die gesagt haben, ihr könnt ja wohl nicht den M3 mit dem 320 IS kannibalisieren, packt das Ding weg. Und dann kam da eine Decke drüber und dann sind die Autos auch für immer verschwunden.
Mhm. Mhm. Vielleicht auch nicht ganz unberechtigt.
Ja, ich meine, das ist eine gute, ja, aus Marketing absolut richtig, natürlich, klar, aus Motorsportgründen. Es ist ja nicht so gewesen, dass das Auto jetzt bevorteilt gewesen wäre, ja, per se, sondern es hat ja aufgrund einer willkürlichen Einstufung den Vorteil gehabt. Ja. Und wer weiß, wie lange die standgehalten hätte. Zum einen und zum anderen ist der M3 im DTM-Reglement der Folgejahre ja auch dramatisch erleichtert worden. Die sind ja am Schluss dann auch 100 Kilo leichter gewesen.
Mhm. Krass. Wissen Sie, wo die erleichtert worden sind?
Ja, hauptsächlich.
Weil 100 Kilo ist ja eine Menge.
Ja, ja, ja. Gesamtkarosseriebereich ist natürlich ein Thema, wo man was findet. Mhm. Ja.
So, und dann sind Sie aber auch immer wieder den BMW M3 E36 gefahren und kennen auch das Auto. Das ist ja auch spannend, den Vergleich mal zu sehen. Wo sind denn da für Sie die größten Unterschiede zum Vorläufer E30?
Ja, der E36 ist konzeptionell sehr anders. Einmal habe ich mit dem Sechszylinder einen wesentlich schwereren Motor auf der Vorderachse, was auch dann wirklich sich beim Einlenken, vor allen Dingen in engen Ecken, sehr, sehr stark bemerkbar macht. Das Auto hat bei Weitem nicht die Agilität, die der E30 M3 hat, hat aber natürlich durch fast 1 Liter mehr Hubraum mit 3,2 Liter natürlich motorisch ganz andere Möglichkeiten und viel mehr Leistung, also viel mehr Straightline-Speed, hat eine bessere Aerodynamik und ist eigentlich nicht so vergleichbar, weil ich sag mal, der E36 M3 ist nie das Rennauto gewesen, aus dem aus dessen Erfordernissen ein Straßenauto entwickelt worden ist, sondern hier ist eben die Baureihenpositionierung ganz eindeutig auf den Kundenwunsch eingegangen, was man haben wollte. Und die Leute wollten einfach nicht mehr diesen blöden kleinen Vierzylinder haben, sondern wollten halt einen gescheiten Sechszylinder in dem Auto haben. Im Nachhinein eigentlich falsch, wenn man das aus der heutigen Sicht rückwirkend sieht. Wobei man aber dem E36 natürlich zugutehalten muss, dass er für den Motorsport auch nie so ausentwickelt worden ist oder zumindest in dem Zusammenhang nicht, weil es hat ja von BMW einen Versuch gegeben, ein DTM-Auto auf Kiel zu legen, was auch fertig entwickelt, aber dann nie zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Da wäre das mit Sicherheit gegeben gewesen. Es ist dann parallel für den ADAC GT Cup, hauptsächlich für Johnny, ein größerer Sechszylinder entwickelt worden. Und sagen wir, seine Blüte hat eigentlich der E36 dann in der STW gehabt. Auch wieder, anfänglich mit dem S14-Motor aus dem E30 M3 und später mit einem weiterentwickelten Variante davon. Und natürlich, was ganz viel Faszination ausübt, mit den ganzen GTRs, die dann kamen. Also so ist mal die Vorgänger des heutigen GT3-Reglements, die dann mit erst 6 Zylinder und dann später auch sogar mit 8 Zylindern kamen. Mhm. Und so ein 8-Zylinder ist natürlich dann auch wieder eine coole Sache.
Ja, klar, natürlich. Jetzt müssen wir nochmal zurück in die DTM.
Ja.
Und zwar ins Jahr nach Ihrem Einstieg, ins Jahr 1988 nämlich. Denn Sie haben sich gerade bei BMW so richtig schön in die Familie eingelebt. Und dann haben Sie die Seiten gewechselt. Und sind für Mercedes den 190 E 2,316 gefahren mit Johnny Cecotto im Team. Wie kann das?
Also erstmal muss ich dem vorweg schicken, dass BMW für mich so prägend war, dass das bis heute auch mein Team geblieben ist. Mhm. Trotz dieses, oder vielleicht auch wegen dieses Ausfluges. Das Ganze ist aus einer Emotion, wie so oft im Leben, heraus entstanden. Ich hatte aufgrund der Vorkommnisse in Salzburg von Wolfgang Peter Flohr die Zusage auf dem Schnitzer 1 Europameisterschaft. WM gab es ja nur in 87, 88 dann nicht mehr. Da war dann wieder nur Europameisterschaft. In eben dieser Europameisterschaft sollte ich mit Roberto auf dem Auto sitzen, also auf dem sieggesetzten Auto.
Roberto Ravaglia.
Was natürlich mega gewesen wäre. Und dann fuhr Flor am Ende der Saison für 3-4 Wochen in Urlaub und sein Statthalter vor Ort in München, der Karl Klee, hat mir einen Vertrag gegeben oder zugeschickt. Wieder Zackspeed, wieder DTM. Und es gab auch finanziell da ein bisschen auseinanderdriftende Vorstellungen, eben von dem, was Flo bereits auch zugesagt hatte. Und ich war da so enttäuscht drüber in dem Moment, dass ich, ich wusste jetzt gar nicht so, wie ich damit umgehen sollte. Und an dem Tag, damals hat man noch Zeitung gelesen, da gab es noch nicht das Ganze online. An dem Tag kam die neue Motorsport aktuell auf den Markt und da stand groß in der Titelseite drin, Mercedes nach der Pause seit 1958 kehrt werkseitig in den Motorsport zurück. AMG kommt in die DTM mit 2 Werksautos. Und da habe ich das Telefonbuch bzw. die Auskunft bemüht und habe den Herrn Aufrecht angerufen. Mhm. Und jetzt war ich damals wohl offenbar eine ganz gut gehandelte Aktie. Jedenfalls hatte er schon Cecotto unter Vertrag und den Armin Hane unter Vertrag und hat den Armin wohl aber aus dem Vertrag entbunden und hat mich dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion mit einem sehr verlockenden Angebot zu AMG geholt. Das wiederum hat bei BMW für reichlich Irritationen gesorgt. Ich habe da einen sehr, sehr langen Brief noch von Wolfgang Peter Flohr, der mir erstmal in aller epischer Breite mit den verschiedensten anwaltlichen Konsequenzen der BMW AG droht und mir dann aber in einem privaten Teil alles Gute für die Zukunft wünscht und darüber hinaus auch die Tür offen gelassen hat, jederzeit immer wieder zurückkommen zu können. Mhm. Was ich sensationell fand. Und so bin ich dann eben dort gelandet, in Stuttgart, was natürlich einerseits wahnsinnig verlockend war, weil ich sag mal, die Motorsportgeschichte von Mercedes-Benz ist natürlich auch genauso außerordentlich wie die von BMW. Und das Team war toll aufgestellt. Es war budgetär endlos stark. Und neben Johnny Cecotto zu fahren, war auch was ganz Besonderes. Ja. Ich weiß nicht, als ich 15 war, vorhin haben wir über das Mofa gesprochen, da hatte ein Klassenkamerad einen Johnny Cecotto-Helm und ich war immer total neidisch darauf. Und dann wurde ich sein Teamkollege. Es war natürlich irre. Und dann haben wir das erste Mal getestet und dann folgte eben die ganz große Enttäuschung. Das Auto war eine Katastrophe.
Katastrophe in welcher Hinsicht?
Das Auto war brutal schwer fahrbar von den Lenkkräften her. Das Auto war weich, so weich, dass bei einmal Randstein befahren die Radlasten nicht mehr gestimmt haben. Das Auto hatte keinen Qualm. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Mhm.
Kein Qualm ist natürlich schon hart, ne? Da steckt der AMG eigentlich dahinter.
Ja. Aber was natürlich auch dahinter steckte, war, und ich glaube, das hat gerade AMG besonders getroffen, warum weiß ich nicht, aber das war zumindest mein Gefühl damals, das war die Umstellung auf bleifreien Sprit und Cut in der DTM. Mhm. Und damit haben sich halt einige schwerer getan als andere. Ja. BMW hat das unheimlich gut weggepuffert. Ja. Bei AMG hat das zu vielen Problemen anfänglich geführt. Und so war auch das gesamte Projekt eigentlich genau anders als das Kit-Car, was ich ja eben schon ein paar Mal bemüht habe, was BMW par excellence dahingestellt hat. Der AMG war ein reiner Prototyp.
Das muss ich auch mal überlegen. Das war ja auch ein Crossforce-Motor eigentlich, ne?
Ja.
Das war ja kein,
der, war keine
der Vierventiler war ja keine Eigenentwicklung zur großen Enttäuschung von Erhard Melcher wahrscheinlich auch. Ja.
Also das war ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Dazu war das Team ein politisch sehr, sehr schwieriges Umfeld. Es gab jede Menge Druck. Es gab ständig wechselnde Renningenieure, obwohl da richtig, richtig gute Leute dabei waren. Ich habe zum Beispiel die große Ehre gehabt, dort mit Nigel Stroud arbeiten zu dürfen, der vorher die Silkat Jaguars gemacht hatte. Mhm. Der wusste bestimmt, wie es geht, aber wurde dort auch Opfer der Mercedes-Mühlen, so wie viele, viele andere. Das war eine Motorsportsituation, wie ich die eigentlich bisher noch nicht gekannt hatte. Also das war wirklich so, dass man mit dem Rücken zur Wand laufen musste, sonst hatte man sofort ein Messer drin. Und deswegen war das auch nicht von langer Dauer, diese Partnerschaft. Wir haben uns ja bereits nach dem DTM-Lauf auf der Nordschleife vorm Nürburgring wieder getrennt. Und ich hatte mit BMW alles unter Dach und Fach, um zurückkehren zu dürfen. Nur, was ich natürlich nicht wissen konnte oder was keiner wusste, ist, dass da die Trennung zwischen BMW und Wolfgang Peter Flohr dazwischen kam. Hm. Und damit waren meine Verabredungen natürlich hinfällig geworden. Und insofern war das alles, ja, wie so oft im Leben, ein Learning, aber ich muss sagen, kein besonders angenehmes. Und ich habe vor 3-4 Jahren in der DTM Classic vom Ludwig Huis mal den Mercedes fahren dürfen. 89er Stand, super Auto. Also das hat richtig Spaß gemacht, damit konnte man richtig angreifen. Das ist den Autos, die wir damals hatten, leider sehr abgegangen. Ich habe gerade letzte Woche zum traurigen Todestag von Bob Wolleck, ja, Bilder gesehen, wo er in dem 190er, einmal hat er bei uns als Teamkollege gefahren, drittes Auto, und zwar in Brünn. Und er fuhr 3 Runden und kam dann wieder an die Box und sagt, er aufrecht, Sie sind sicher, das ist ein Rennauto?
Das hat Bob, er bestimmt gerne gehört.
Ja, ich, Bob, ich vertraue mich das ja gar nicht so richtig zu erzählen, aber Bob stand natürlich über den Dingen, was das angeht. Und das war schon eine wilde Zeit, wo man uns auch als Fahrer sehr unter Druck gesetzt hat, uns auch alles Mögliche vorgeworfen hat und das auch versucht hat, immer wieder zu relativieren und zu überprüfen. Und das hatte ich als junger Mensch und junger Sportler so noch nicht gekannt vorher.
Kann es sein, dass das vor allem in einer Person begründet war, die mit A anfängt?
Der hat da natürlich sehr federführend dazu beigetragen, natürlich, ja. Ich meine, klar, es war ja sein Thema um ihn rum gebaut. Und ich meine, heute, viele Jahre später, mit ein bisschen Abstand dazu, verstehe ich natürlich auch vieles oder sehe vieles auch anders. Der hat natürlich auch einen ungeheuren Druck gehabt. Nicht nur von Mercedes, sondern auch tatsächlich wohl auch finanziell in dem ganzen Zusammenhang. Es gab ungeheuren Druck auch in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel, muss man sich vorstellen, in diesem kleinen Team parallel hat Johnny Pirelli gefahren, ich habe Dunlop gefahren, Johnny hat Brembo gefahren, ich habe Girling gefahren.
Oh Gott, was für ein Chaos.
Ja, ja. Und innenliegende Dämpfer, außenliegende Dämpfer, Titanfedern, you name it. Es war, teilweise hatte ich das Gefühl, zu viel Geld da, um probieren zu können, als dass man vielleicht die ein oder andere Lösung erst zu Ende gedacht hätte. Es war unheimlich sprunghaft in der Entwicklung und man hat wirklich, wirklich mit Gewalt versucht, da Anschluss an die M3s zu finden. Und das ist dann auch Mitte der Saison passiert. Auf der Arvus war ich das erste Mal in Führung und habe leider das Pech gehabt, dass ich einen Stein in den Ölkühler gekriegt habe. In der Pause ließ sich mein Auto nicht mehr bewegen, dann war Motor fest. Johnny hat gewonnen. Es war genau wieder diese Situation wie in Zolder mit Eric, nur dass es für mich da nicht gut ausgegangen ist. Es war dann eben der erste Mercedes-Sieg für Johnny. Arvus natürlich auch deswegen, weil das Auto aerodynamisch gut war. Auch mit allem möglichen Quatsch wie Kühler-Jalousien und Trockenheiß und so weiter, um auf den langen Geraden wirklich Top-Speed zu haben. Ich glaube, ich habe da auch einen Top-Speed-Rekord gefahren, der die höchste Höchstgeschwindigkeit aller Zeiten in der DTM war.
Nicht?
Mit den schmalen Autos, ja. Leistung hatten wir genug, wir hatten ja nicht viel Stirnfläche, ja. Und dann komplett aerodynamisch zugemacht, jede Ritze abgeklebt. Und
wissen Sie noch, was das für eine Zahl war? Wie hoch war das?
Weiß ich nicht mehr genau, nee.
Das heißt aber, ich meine, das Team hieß ja ganz offiziell auch AMG Motorenbau GmbH. War das A war an der Rennstrecke, war das M auch mal an der Rennstrecke,
nein,
oder eher nicht?
Nein, den habe ich nicht kennengelernt. Mhm. Ich glaube, das war aber schon zu einem Zeitpunkt, wo der sich aus dieser Konstellation zurückgezogen hatte. Also nicht, dass das missverständlich ist, dass er nicht an der Strecke war, weil er sich nicht interessiert hätte. Ich glaube, der war in der Konstellation gar nicht mehr dabei. Also federführend waren das eben der Herr Aufrecht und der Domingos Piedad vor allen Dingen. Mhm. Wobei Domingos ja auch ein unglaublich versierter Motorsportmann war und da auch ganz, ganz viel vorwärts gebracht hat.
Das war's für heute mit Motorikonen. und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Genau, das war es für heute hier bei Motorikonen mit Marc Hessel und dem BMW M3. Aber keine Angst, das war es noch nicht ganz. In ein paar Tagen geht's weiter. Ich sage trotzdem schon mal ganz herzlich Danke bei Marc Hessel für seine Zeit und für seine Stories und Gedanken rund um den BMW M3. Danke auch an Max Kalbfell, der diese Folge erst möglich gemacht hat. Und danke an euch alle da draußen fürs Dranbleiben und fürs Motorikonen hören. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr von Motorikonen wollt, dann abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player und bewertet ihn gerne auch und hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Allein zum Thema BMW gab es ja schon so einige wirklich spannende. Folgt Motorikonen auch sehr gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn und dann freue ich mich, wenn wir uns in ein paar Tagen wieder hören mit Marc Hessel und dem BMW M3 E30 hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.